Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Wir sind heute einmal philosophisch unterwegs und verbinden die Erkenntnisse aus der Philosophie mit dem brandaktuellen Thema Führung. Ja, und diese Kombination, das könnt ihr euch vorstellen, die kommt nicht von ungefähr. Mein heutiger Gast, der ist nämlich Philosoph, er ist Autor, er ist Platon-Experte und, das finde ich ein ganz besonders schönes Wort, er ist Denkbegleiter. Und sein neues Buch »Wacher Geist und fester Schritt« The Donkey School for Leadership. Ja, das macht sich den Esel so ein wenig zunutze als ein Tier, das sehr viele erstrebenswerte Führungsqualitäten hat. Und genau darum geht es heute. Was macht eine gute Führungspersönlichkeit aus? Warum ist es gerade die Philosophie, die uns bei der Klärung dieser Frage helfen kann? Und wieso um alles in der Welt taucht in dieser Debatte immer wieder ein Esel auf? Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und heiße herzlich willkommen den Philosophen Christoph Quaich.
Ja, danke, liebe Hanna. Ich freue mich, heute bei dir zu Gast zu sein.
Christoph, ein Denkbegleiter, nimm uns mal ein bisschen mit. Was macht ein Denkbegleiter? Wie sieht die Arbeit eines Denkbegleiters aus?
Ja, der denkt und der begleitet. Also konkret heißt das, dass ich eben gelegentlich für Unternehmen auch in ganz unterschiedlichen Branchen tätig bin. Das können große Konzerne sein, das können aber auch ganz kleine Startups sein, denen ich versuche dabei zur Hand zu gehen, ihre Unternehmensphilosophie, ihre Unternehmenswerte zu versprachlichen. Ich sage manchmal auch so den Geist des Unternehmens zu Wort kommen zu lassen, weil ich glaube, dass auch Unternehmen so etwas wie eine geistige Dimension haben, die für den Erfolg und auch die Beständigkeit von Unternehmen eine ganz große Bedeutung hat. Also in einem Wort, es geht eigentlich darum, so etwas wie Begleitung in der Entwicklung von Unternehmenskulturen zu leisten, unter Rekurs, unter Rückgriff auf die Erkenntnisse der Philosophie, die dazu eine ganze Menge zu sagen hat, weil immer da, wo es um die Kultivierung und Entwicklung des menschlichen Lebens geht, eigentlich die Philosophie ihre großen Stunden gehabt hat.
So eine Unternehmenskultur, ich meine, du brichst es ja auch in deinem Buch ein wenig runter auf die Führungskraft und auf die Tugenden und Werte und Qualitäten einer Führungskraft. Ich finde, das ist immer so schwierig zu greifen. Also ich arbeite ja auch mit Unternehmen zusammen und habe schon viele Leitbilder auch gelesen und viele Unternehmenswerte, die sich ja dann oft auch, wenn man ehrlich ist, wiederholen. Ja, also die immer wieder auch dann sichtbar werden. Das ist schon eine schwierige Arbeit, zum einen die festzulegen, also herauszuarbeiten, damit sie auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und dann aber auch in diesen Transfer zu kommen, oder? Also was ist jetzt die Aufgabe einer Führungskraft, wenn sie sich orientiert an diesen Werten?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also in der Tat, viele von den sogenannten Unternehmensphilosophien oder auch Codes of Conduct, Werte, Papieren und so weiter sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Und deswegen ist mir eben dieses Thema Geist so wichtig, weil ich glaube eben letztlich, dass Unternehmen tatsächlich so etwas wie eine geistige Identität haben, die oft sehr viel mit ihren Gründern zu tun hat. Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ich vor allen Dingen auch mit familiengeführten Unternehmen zusammenarbeite, bei denen eben diese Tradition auch sehr viel stärker im Bewusstsein der Führungsperson und auch der Mitarbeiter lebendig geblieben ist. Aber nicht nur, auch wenn man es mit größeren Konzernen zu tun hat, selbst da gibt es so etwas wie einen Spirit und es ist eben letztlich dieser Spirit, aus dem sich die Werte, dann auch die entsprechenden Formulierungen oder auch Bilder, mit denen man diese Werte zu fassen bekommt, herleiten lassen. Und das ist, ja, das ist eigentlich streng genommen wirklich eine fast poetische Arbeit, um die es da geht, weil eben so eine schwer zu greifende Kategorie wie der Geist sich der normalen alltäglichen Business-Sprache vollständig entzieht, dem kommt man halt mit dem üblichen Business-Denglisch in keiner Weise bei, sondern da braucht es schon auch eine andere Sicht und auch eine andere Herangehensweise. Und das ist vielleicht eben das, was man als Philosoph mitbringen kann. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte mal den Auftrag für die Lufthansa, etwas zu machen zum Thema Service-Qualitäten. Ja, bei der Lufthansa immer ein großes Thema, wie man sich unschwer vorstellen kann, wenn man mal gelegentlich mit dieser Airline fliegt. Und da hatte ich halt die Idee, ein Märchen zu schreiben. Ja, und zwar das Märchen, ich hatte eigentlich mal gedacht, des weisen Kranichs, das fand sie dann aber doch ein bisschen zu plakativ, dann ist daraus ein weiser Rabe geworden. Aber dieser Rabe erklärt halt dann, was man beachten muss, wenn man eine gute Servicekraft sein möchte. Mal ein völlig anderes, wie soll man sagen, eine völlig andere Herangehensweise an diese Thematik unterstützt und eben etwas zu einer, ja, vielleicht sehr bescheidenen und kleinen Kulturveränderung in dem Unternehmen beitragen können. Und so ist es eben so ein bisschen meine Herangehensweise, dass ich auch schaue, dass man eine eher poetische Sprache oder eine verbindliche Sprache, die auch emotionale Qualitäten zulässt, mit in die Welt der Unternehmen einzutragen versuche, auf diese Weise eben die Werte, die für ein Unternehmen wichtig sind, die Visionen, die für ein Unternehmen wichtig sind, so zu implementieren, dass sie die Menschen auch tatsächlich erreichen, dass sie eben nicht nur sozusagen am Hirn abprallen, sondern auch ins Herz sickern.
Das heißt, du orientierst dich dann an Metaphern, hast du gesagt, an Bildern, vielleicht auch an Symbolen. Ich meine, du bist ja auch in deinem Buch bei dem Esel gelandet. Genau. Dass man sagt, das muss irgendwie etwas Greifbares sein und gleichzeitig sagst du, eine gewisse Emotionalität haben, dass man sagt, das macht etwas mit mir.
Das ist der springende Punkt. Menschen sind eben Wesen, die nicht nur kognitiv, rational arbeiten und sich zur Welt verhalten, sondern wir haben eben auch eine emotionale Dimension, eine geistige Dimension. Wir haben auch eine physische Dimension, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Wir sind eben auch fühlende und leibliche Wesen. Und wenn es darum geht, Unternehmenskulturen wirklich zielführend zu entwickeln, sodass auch eine gewisse Nachhaltigkeit in der Entwicklung möglich ist, dann halte ich es eben für unerlässlich, den Menschen in dieser Mehrdimensionalität, wenn ich es so nennen darf, seines Seins zu adressieren. Deswegen habe ich mich zum Beispiel zuletzt auch sehr stark mit der Frage beschäftigt, was bei der Gestaltung von Bürogebäuden oder auch Arbeitsräumen Berücksichtigung finden sollte, damit eben auch Arbeitsräume Ausdruck einer Unternehmenskultur sein können, auch Orte, die einer Unternehmenskultur förderlich sein können. Also es ist ein, wenn man so will, ein sehr ganzheitlicher, holistischer Ansatz, den ich da verfolge. Und der, genau wie du gesagt hast, kulminiert eigentlich immer wieder in bestimmten Bildern und Metaphern, mit denen ich halt versuche, ja, so eine kleine Art von Mindset-Shift in den Köpfen der Führungsverantwortlichen mal zunächst, aber dann on the long run eben auch der Beschäftigten und Mitarbeitenden zu evozieren. Wobei Letzteres tatsächlich der Teil ist, der für mich als ein Denkbegleiter am schwierigsten ist. Ich bin eben nicht so sehr der Umsetzer, wenn es dann darum geht, so ein Mindset-Shift oder eine Unternehmensphilosophie, eine Versprachlichung des Unternehmensgeistes in die Firmen zu implementieren, dann sieht das meistens so aus, dass die ersten Schritte in Gestalt von Workshops mit den Führungsverantwortlichen oder auch den Gründern und Eigentümern geführt werden und man sich dann überlegt, wie in einem zweiten Schritt das Ganze in das Unternehmen hineingetragen werden kann. Und da setze ich dann auch sehr viel auf Kooperation und Zusammenarbeit mit Experten, die da einfach viel mehr Erfahrung haben, als ich die habe.
Mhm. Das heißt, vielleicht können wir auch ein paar Begrifflichkeiten dahinter legen. Es geht von einer Werteebene, also von etwas Übergeordnetem, an dem wir uns orientieren wollen, auch dann auf eine Mindset-Ebene, sagst du, und das Mindset vielleicht etwas, die Ethik-Ebene, ich weiß es nicht. Und dann kommt man schon auch in Richtung Tugend, zu sagen so. Und welches Verhalten lässt sich jetzt im Alltag davon ableiten? Kannst du diese Begrifflichkeit mal so ein bisschen?
Ja, ich kann es versuchen, zumindest so in meinem Sprachgebrauch. Also Tatsächlich ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, der Kulminationspunkt eben das, was ich mit diesem doch sehr schwer greifbaren Begriff des Geistes zu adressieren versuche. Der Geist ist mir deswegen so wichtig, weil er letzten Endes auch dasjenige ist, auf das man zugreifen muss oder wo man eine Verbindung herstellen muss, um Menschen begeistern zu können. Da ist unsere deutsche Sprache ja extrem präzise. Ja? Und Begeisterung von Mitarbeitern und Kunden ist natürlich dasjenige, was für den Erfolg von Unternehmen, auch den wirtschaftlichen Erfolg, aber natürlich auch die Entwicklung der Unternehmenskultur von fundamentaler Bedeutung ist. Also der Geist ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Der Geist ist, wenn man so wie die Sonne inmitten eines Planetensystems, das dann das Unternehmen veranschaulichen soll. Und vom Geist her lassen sich dann eben die Werte, die Visionen eines Unternehmens herleiten, die man entsprechend versprachlichen kann. Das hat auch was mit der entsprechenden Geschichte eines Unternehmens zu tun, wie diese Werte dann auch in die Unternehmenskultur übersetzt werden können. Daran kann man dann noch so etwas wie eine Definition der Identität des Unternehmens und seiner spezifischen Qualitäten und Tugenden anhängen und schließlich die Frage aufwerfen, wie man denn in einer Art Code of Conduct dann diese Tugenden und Werte des Unternehmens wirklich in gelebtes alltägliches Leben übersetzen kann. Das ist so ein bisschen die Matrix, an der ich mich da langhangle.
Und die Führungsqualitäten, die du in deinem Buch mal zusammengefasst hast, auf welcher Ebene würdest du die ansiedeln? Also wo bewegen die sich in diesem Konstrukt, das du gerade beschrieben hast?
Ja, die befinden sich so, wenn man so will, in der Mitte. Also die Führungsqualitäten sind nur natürlich schon auch etwas, was über die konkrete, spezifische Identität und den Spirit eines Unternehmens hinausgeht, weil diese Führungsqualitäten sind letzten Endes Führungsqualitäten, die überall, wo es um Führung geht, zur Anwendung gebracht werden können. In der Politik, in Unternehmen, aber auch in der ganz privaten, individuellen Lebensführung, ja, die uns Menschen ja per Definition auch aufgetragen ist. Also jeder von uns ist eigentlich eine Führungskraft. Und Führungsqualitäten braucht es eigentlich deswegen auf allen Ebenen eines Unternehmens, nicht nur bei den Top Ten oder in der sogenannten C-Suite, sondern wir brauchen das eben auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der in gewisser Hinsicht eben auch Führungskompetenzen benötigt, um seine Arbeit gut machen zu können. Also es geht dann eben darum, diese allgemeinen Kompetenzen, Qualitäten der Führungskunst jeweils so aufzubereiten, dass sie sich in eine Unternehmenskultur auf eine stimmige Weise einfügen. Ne? Tatsächlich ist dieses Büchlein, über das wir jetzt auch noch sprechen wollen, ein bisschen so entstanden, weil im Hintergrund war mal eine Auftragsarbeit, die ich für einen Kunden gemacht habe, oder eine Kundin in dem Fall, die, ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, warum eigentlich, aber in ihrem Firmenlogo ein Esel hatte. Und da war dann halt die Idee, anhand der Eselsmetapher, wenn ich das so sagen darf, eben die wichtigsten Kompetenzen und Qualitäten dieses Unternehmens, das hatte auch was mit Führungsberatung zu tun, darzustellen. Daraus ist dann eben die Idee entstanden, spezifische Führungsqualitäten an die Galionsfigur des Esels zurückzubinden, um auf diese Weise sie eben für diesen spezifischen Kunden transportabel zu machen. Der Auftrag war abgeschlossen, die Kundin hat es dann nicht weiter genutzt und irgendwie nach einigen Jahren meinte meine Frau, hey, du hast doch immer noch dieses Eselsmanuskript, das ist irgendwie so cool, jetzt lass uns doch was daraus machen. Dann haben wir gefragt, ob das okay ist, dann kam das Go und dann habe ich das Ganze halt nochmal ein Stückchen jetzt ergänzt, erweitert und daraus eben ein Buch gemacht über die Führungstugenden im Allgemeinen.
Und das muss man jetzt ja auch sagen, das bedarf jetzt ein wenig Erklärung, weil der Esel ist ja, zumindest wenn man sich nicht intensiv mit ihm beschäftigt, eher ein träges, ein faules, ein störrisches, vielleicht sogar ein stures Tier. Haben wir da eine falsche Wahrnehmung von diesem?
Ja, das sind alles Vorurteile. Das ist natürlich alles. Aber die sind auch nicht völlig unbegründet, aber sie hängen halt damit zusammen, dass der Mensch immer dazu tendiert, auch seine eigenen Eigenschaften auf Tiere zu projizieren. Hm. Was mich einfach geflasht hat, wenn ich das so sagen darf, als ich mich mit den Eseln beschäftigt habe, ist der Umstand, dass in der Wüste bei den Karawanen es eine alte Weisheit der Beduinen gibt, dass sie vor ihren Kamelen immer einen Esel gehen lassen. Also der Esel ist da eigentlich die Führungskraft einer kompletten Karawane. Mhm. Und das hat einen guten Grund, nämlich, oder es hat mehrere Gründe, aber einer der Gründe ist, dass Esel über eine ausgesprochen gute und sichere Intuition verfügen. Das heißt, wenn irgendwo Gefahr in der Luft liegt, dann bleibt der Esel stehen. Und wenn der Esel stehen bleibt, bleiben auch alle Kamele stehen. Ja, und das ist für die Beduinen ganz bequem, ja, weil sie dann nicht mühsam sozusagen ihre Karawane bremsen müssen, sondern die bleiben einfach stehen. Das ist natürlich das, was den Esel in den Ruf gebracht hat, ein störrisches und stures Tier zu sein, weil man denkt dazu, er macht, was er will, aber er macht eigentlich nicht, was er will, sondern er reagiert präzise und zuverlässig auf die Wahrnehmung in seiner Umwelt, die er hat. Und das ist nach meinem Dafürhalten eine der wichtigsten Führungsqualitäten, ein extrem hohes Maß an Achtsamkeit, an Aufmerksamkeit für, ich sag mal einfach, für das, was ist, für die blanke Realität, um dann als Führungsverantwortlicher darauf die richtigen Antworten geben zu können. Aber am Anfang steht immer das, was man im Englischen Mindfulness nennt, also Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, ein feiner, geschulter Sinn, der sich eben auch nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch das ist so eine Eselsqualität. Esel sind extrem gelassen, sie sind extrem geduldig. Sie lassen sich nicht aus ihrer Wahrnehmung durch irgendwelche äußeren Einwirkungen herausbringen. Wie gesagt, deswegen gelten sie als stur, aber eigentlich ist das eine hohe Form von intuitiver Intelligenz, die sich bei ihnen zeigt.
Es ist spannend. Ich habe erst heute auf deinem Instagram-Kanal das Zitat gelesen. Achtsamkeit ist ein zuverlässiger Weg zu echter und bleibender Autorität. Und auch beim Lesen deines Buches hatte ich den Eindruck, nicht nur, dass die Achtsamkeit am Anfang stand, weil sie mit A beginnt und das alphabetisch sortiert ist, sondern als wäre die Achtsamkeit eine Voraussetzung für alles, was danach kommt. Also Achtsamkeit ermöglicht mir, ein guter Zuhörer zu sein, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen, vielleicht dann auch die Gefahren zu erkennen und adäquat zu reagieren. Aber die Achtsamkeit, die scheint mir so das Fundament von all dem zu sein, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Also so gesehen fügt es sich ganz gut, dass die Achtsamkeit ganz vorne am Anfang steht, auch alphabetisch. Das Zuhören, was auch eine Eselstugend ist, steht dann eher am Ende. Was aber eigentlich dazu führt, dass in gewisser Hinsicht der Kreis sich schließt. Also das ist eine Variation des anderen. Aber auch das ist bemerkenswert bei Eseln, weshalb diese Tiere auch häufig in therapeutischen Kontexten eingesetzt werden. Das habe ich eigentlich auch erst bei meinen Recherchen rausgefunden. Aber es gibt durchaus Therapieesel, die eben deswegen so hilfreich sind, weil sie, das ist erstaunlich, ich habe das selber auch mal gemerkt bei Eselstrackings, weil sie demjenigen, der mit ihnen in der Regel irgendwo durch die Landschaft geht, das sichere Gefühl geben, dass sie ihm zuhören. Also es gibt einen ganz schönen französischen Film, der heißt, glaube ich, Mein Liebhaber, der Esel und ich oder irgendwie so, der von einer Lehrerin in der Midlife-Crisis handelt, die sich irgendwie entschließt, in den Svennen auf den Spuren von Stevenson, der einer der ersten Eselstracker der Weltgeschichte gewesen ist, ein Eselstracking zu buchen. Und die erzählt halt, irgendwann fängt sie an, ihrem Esel ihr Leben zu erzählen. Ja, und das hat einen enormen therapeutischen Effekt. Und Bruder Langohr, der halt an ihrer Seite geht mit seinen großen, weit aufgesperrten Ohren, der sagt natürlich nichts, aber er gibt ihr das Gefühl, verstanden zu werden. Mhm. Und auch das ist etwas, was eben eine Führungskraft auszeichnet, dass sie durch ihre pure Präsenz, ihre Fähigkeit, man sagt ja heute auch gerne aktives Zuhören, des aktiven Zuhörens, ihrem Gegenüber die Gewissheit gibt, ich als Person werde hier wahr und ernst genommen. Nicht als jemand, der jetzt schon wieder irgendwie stört, der irgendein Anliegen hat, der irgendwie sein Interesse verfolgt, nein, als die Person, die ich bin. Selbst wenn vielleicht nicht unmittelbar eine Antwort oder eine Lösung für das Problem, mit dem ich gekommen bin, als Mitarbeiter zu meiner Führungskraft zu finden ist, aber ich weiß, ich bin auf offene Eselsohren gestoßen. Ja. Und das halte ich für ganz wichtig. Also das sind eben sicherlich andere Qualitäten als diejenigen, die in so einem landläufigen, ich würde mal sagen, auch sehr stark patriarchal geprägten Führungsverständnis dominant sind, wo eher der brüllende Löwe das Ideal einer Führungskraft zu sein scheint, als der zuhörende Esel. Aber unter uns gesagt, der brüllende Löwe ist ein komplettes Auslaufmodell, auch wenn man gerade aus manchen politischen Mündern das Gegenteil vernimmt. Das Ganze wird auf Dauer nicht funktionieren. Ich glaube tatsächlich, der Esel ist es, der uns als Führungskräfte in die Zukunft führt.
Ich habe gerade an die Romanfigur Momo denken müssen von Michael Ende, die irgendwie eine ähnliche Qualität zu vereinen scheint wie jetzt dieser Esel in dem Fall. Sie ist auch ein Mädchen, das im Grunde einfach nur da ist. Und die Zuhörqualitäten, die machen sich gar nicht dadurch bemerkbar, dass sie besonders kluge Ratschläge gibt oder zu allem irgendwie eine Antwort hat, sondern diese, wie du es beschreibst, diese Präsenz, dieses Dasein, dieses vielleicht auch Raumhalten, einfach nur mal da zu sein und anwesend zu sein und dem anderen wirklich alle Aufmerksamkeit zu schenken. Und in dem Roman ist es dann auch so, dass sie nur durch diese Aufmerksamkeit sehr viele Probleme auch lösen kann. Das heißt, dass da ganze Freunde dann, die sich irgendwie verstritten haben, zu ihr kommen und nur durch ihre Präsenz dann Konflikte gelöst werden. Also es ist schon erstaunlich, was die Präsenz und das Zuhören für Ergebnisse bewirken können.
Definitiv. Und wenn wir das Ganze jetzt eben nochmal auf das Thema Führung fokussieren, dann findet es darin seinen Widerhall, dass der Esel als dieses zuhörende, achtsame Wesen über die bemerkenswerte Fähigkeit verfügt, den Menschen, die mit ihm umgehen, jetzt zum Beispiel bei einem Eselstrack, also dem Eselsführer, das Gefühl zu geben, der Eselsführer würde den Esel führen, wer jetzt in Wahrheit genau umgekehrt ist. Also auch das ist für mich eine große Qualität von Führungskräften, dass sie den Menschen, mit denen sie umgehen, die Gewissheit geben oder den Eindruck vermitteln, die Personen stehen selber, also in dem Fall die Mitarbeiter stehen selber in der Verantwortung. Sie können im Prinzip auch ihrer Führungskraft, wenn man so will, sagen, wo es lang gehen soll. Ja, aber durch ihre stille, zurückhaltende Art, durch ihre Achtsamkeit, ihre Präsenz, ihre Geduld und auch ihre Demut, auch das ist ein Stichwort, was hier hingehört, üben sie eine Führungskunst aus, die subtiler, aber on the long run sehr viel zielführender ist.
Über die Demut, da möchte ich gerne ein bisschen intensiver sprechen und vielleicht in dem Zusammenhang einen Ausflug machen nach Delphi. Den habe ich letztes Jahr mit meiner Familie gemacht, weil mein Mann Grieche ist und wir uns da auch so ein bisschen, zumindest historisch und philosophisch, so ein bisschen zumindest mal erkunden wollen, diese Orte. Und das Orakel von Delphi war ja damals dasjenige, der dass Sokrates eben als den weisesten aller Menschen beschrieben oder war ja eine Zuschreibung dann damals auch. Und das hatte, glaube ich, sehr viel auch damit zu tun, dass eben dieser Sokrates offenbar eine demütige Haltung gehabt haben muss.
Ja, also wenn man Demut, den Begriff Demut auf seinen etymologischen Ursprung her analysiert, dann erfährt man, dass das Wort ursprünglich einmal im Mittelhochdeutsch Dienmut hieß, also eigentlich den Mut des Dienens beschrieben hat. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil daraus auch deutlich wird, inwiefern Demut auch eine Form des Mutes ist, also auch einer ganz wichtigen Führungsqualität, einer Führungstugend. Ja. Führungskräfte müssen mutig sein. Aber eben, sie müssen auch demütig sein. Und das bedeutet, sie müssen die Bereitschaft haben, zu dienen. Und zwar, wem zu dienen? Nun, etwas, das größer, umfassender ist. Bei Sokrates war das in der Tat der Fall. Der bezeichnet sich in Platons Dialogen wiederholt als ein Diener des Gottes, der in Delphi sein Haus hatte, sein Orakel, nämlich Apollon, dem Gott der Klarheit, des Geistes, des der Ordnung, der Harmonie. Also eigentlich dem Schutzpatron der Philosophen, wenn man so will. Und Sokrates beschrieb sein ganzes Leben, seine ganze Philosophie eigentlich als einen Dienst an dieser Gottheit, also an etwas Größerem, an einer Wahrheit, an einer Lebendigkeit, die sich seiner eigenen, wie soll man sagen, seinem eigenen Willen oder auch seiner eigenen Macht vollständig entzieht. Und ebenso, denke ich, sollte auch eine Führungskraft demütig sein. Nicht irgendwie servil im Sinne von unterwürfig oder dergleichen. Das ist überhaupt nicht gemeint, ja. Sondern Demut bedeutet die Bereitschaft, sich in den Dienst eines Größeren zu stellen. In dem Falle natürlich des Unternehmens, aber auch nicht des Unternehmens als eines ökonomischen Agenten, sondern des Unternehmens als dem Sachwalter eines Geistes oder eben auch dem Sachwalter von Werten, um deren Willen dieses Unternehmen auf dem Markt unterwegs ist. Das können nun eben unterschiedliche Werte sein, je nachdem, um welchen Geist bei einem Unternehmen es sich dann im Einzelnen handelt. Aber dafür dienstbar zu sein und seine eigenen Interessen und von mir aus Karriereambitionen in den Dienst des Geistes, des Unternehmens und seiner Werte zu stellen, das ist es, was eine Führungskraft auszeichnet. Und das ist es, wo dann eben auch die Führungskraft mit gutem Beispiel wie der Esel vorangehen sollte, weil das letzten Endes für das Wohl und Wehe des Unternehmens ausschlaggebend ist, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin letzten Endes diese Form von Demut aufzubringen imstande ist.
Und das ist ja offenbar auch der Maßstab, den das Orakel damals angelegt hat, nämlich gar nicht die Quantität an Wissen, die Sokrates besaß, sondern die Art und Weise, wie er es genutzt hat. Nämlich die Frage, hat er es in den Dienst des Ganzen gestellt oder hat er es genutzt, um selbst weiterzukommen?
Ja, ich meine, die Mission von Sokrates war es im Prinzip, Räume zu öffnen, indem er Menschen befragt hat auf der Agora, indem er ihre oft unreflektierten Vorurteile, ihre Denkmuster und dergleichen ja, teilweise disruptiv zerstört hat. Auf diese Weise hat er Räume geschaffen, in denen dann so etwas wie der Geist wehen konnte, Erkenntnis gewonnen werden konnte. Auf diese Weise eben es möglich wurde, dass die Menschen, mit denen er umging, zu eigenständigen Erkenntnissen kamen, die sie dann auf dem weiteren Weg ihres Lebens bei der Navigation helfen konnten.
Mhm. Ich finde es spannend, du hast gerade gesagt, mit demütig ist gar nicht so dieses devote, unterwürfige gemeint. Das wäre ja eher dann eine Übertreibung des Demütigen und vielleicht auch da wieder die Anknüpfung an den Tempel zumindest dort in Delphi, der ja auch, glaube ich, als Inschrift hatte, zum einen dieses Erkenne dich selbst beim Eintreten und dann aber auch diese Aufforderung des Maßvollen, also dieses Nichts im Übermaß. Das ist so für mich persönlich immer auch dieses, weil das Demütige ist ja nur dann eine Tugend oder eine Qualität, wenn wir es nicht übertreiben. Weil dann wird es nämlich genau dieses Unterwürfige, Devote. Und das finde ich so spannend zu sagen, dieses Maßvolle, dieses Tugendhafte, das ist eigentlich eine Qualität der Mitte irgendwo.
Ja, also das ist zumindest die aristotelische Sicht auf die Tugend. Der Aristoteles hat die Tugend, also zumindest die sogenannten sittlichen Tugenden, immer als die rechte Mitte zwischen unterschiedlichen Extremen beschrieben. Dieses delphische Mäden Agan, wie es auf Griechisch heißt, also nichts allzu sehr, nichts im Übermaß, stand eben nicht zufällig neben der anderen berühmten Weihinschrift, die da lautete Gnotis Sauton, erkenne dich selbst. Und beides hängt halt miteinander zusammen. Diese grandiose Idee, die von Delphi ausging, die letzten Endes überhaupt die europäische Philosophie und den europäischen Humanismus auf den Weg gebracht hat, bestand darin, dass man gesagt hat, wir gewinnen Orientierung für unser eigenes Leben, und zwar für das individuelle Leben, genauso wie für das politische, aber auch das ökonomische Leben, indem wir verstehen lernen, wer wir eigentlich sind. Jetzt aber nicht im Sinne von Psychoanalyse. Ja. Es geht nicht um die individuelle Subjektivität des Menschen, sondern es geht vielmehr, also philosophisch gesprochen, um die Anthropologie. Es geht darum zu begreifen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das ist es im Prinzip, womit der Gott Apollon in Delphi den Pilger, der von ihm ein Orakel erfragen möchte, begrüßt. So nach dem Motto, bevor du mir hier als Gott unter die Augen trittst, überleg erstmal, wer bist du eigentlich als Mensch? Was ist die Conditio Humana, wenn man so will? Und dieses Durchdenken des Menschseins ist es, was die griechische Philosophie von Anfang an auszeichnet. Deswegen ist sie im Prinzip auch der Grundboden, auf dem sowas wie ein Humanismus entstanden ist. Das heißt, man sucht Wegweisung, Maßgabe für das eigene Leben nicht in den Offenbarungen heiliger Schriften oder mächtiger Götter, die den Menschen sagen, du sollst erstens, zweitens, drittens bis zehntens, sondern der griechische Weg ist nicht der des Imperativs, sondern der der Frage, wer bist du, Mensch? Finde es raus. Und wenn man das dann herausgefunden hat, was den Menschen als Menschen auszeichnet, dann kann man dasjenige benennen, was den Menschen zu einem guten Menschen macht. Denn ein guter Mensch ist im Verständnis der Griechen einer, der seinem eigenen Wesen entspricht. Das Entsprechen des eigenen Wesens wiederum ist das, was in der griechischen Sprache Arete heißt. Das übersetzen wir mit Tugend, die Bestheit. Ja? Also ich muss, wenn ich verstanden habe, was etwas ist, egal ob es jetzt dabei um ein Messer oder um einen Menschen handelt, ja, wenn ich verstanden habe, was etwas seinem Wesen nach ist, dann weiß ich auch, und nach welchen Kriterien sich ermessen lässt, ob dieses etwas gut ist. Das ist dann die Tugend. Die Tugend des Messers ist die Schneidigkeit, nennen wir sie mal so. Die Tugend des Menschen, tja, da wird es natürlich komplizierter. Was ist sie im Einzelnen? Da gibt es dann verschiedene, die von den unterschiedlichen Philosophen auch unterschiedlich benannt worden sind. Müssen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber so gibt es eben auch Tugenden der Führung. Und das ist es, worum es in diesem Buch geht, nämlich zu überlegen, was zeichnet eine Führungskraft als Führungskraft aus? Was ist eigentlich das Wesen von Führung, um daraus zu gewinnen, die Tugenden zu gewinnen und zu versprachlichen, die Menschen internalisiert haben müssen, um wirklich dem Wesen der Führung gemäß Führung ausüben zu können?
Und da gibt es einen konkreten Ursprung in der griechischen Philosophie oder ist es ein etwas Allgemeines? Weil ich habe dich auch eingeleitet mit dem Platon-Experten. Also wo kommen deine Ideen vielleicht auch, die sich hier verschriftlicht haben in dem Buch, stammen die von einem Philosophen im Konkreten oder ist es diese Gesamtheit der Philosophie?
Der Ursprung, würde ich sagen, ist Delphi. Aber es ist letztendlich die Gesamtheit der Philosophie und die hat eine noch ältere Vorgeschichte, die aus dem Mythos herrührt. Also wir sprachen schon von dem Gott Apollon. Der eben für so etwas wie geistige Klarheit steht. In gewisser Hinsicht stehen einige dieser griechischen Götter für die Tugenden. Also an ihren Göttern sind die Griechen eigentlich zu wirklichen Menschen geworden, so könnte man sagen. Ja. Sie hatten im Prinzip Ideale des Lebens in Gestalt der Götter vor sich und indem sie sich an diese Götter rückgebunden haben, Religio, ja. Rückbindung betrieben haben, konnten sie, wenn man so will, mit diesen Qualitäten resonant werden und sie im eigenen Leben zur Entfaltung bringen. Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, warum diese Kultur es zu so einer außerordentlichen Blüte gebracht hat. Mhm. Und vielleicht auch, warum wir eben auch die wichtigsten Kategorien, die noch heute für die Gestaltung unseres Lebens von zentraler Bedeutung sind, gerade auch des politischen Lebens, in dieser Epoche entwickelt worden sind. Und ich glaube eben auch was Führung angeht, können wir von dem eben sehr viel lernen.
Haben die Griechen dem auch ein gewisses Menschenbild zugeordnet? Weil das ist so eine Frage, die mir immer wieder begegnet. Bei all den Qualitäten, die wir ja lernen können, bei all den Fähigkeiten, die wir uns auch völlig zu Recht aneignen dürfen, braucht es ja auch ein entsprechendes Menschenbild, das dem zugrunde liegt, damit diese Fähigkeiten überhaupt zum Tragen kommen, beziehungsweise in einer dienlichen Weise zum Tragen kommen.
Ja, natürlich, das haben sie. Sie haben natürlich versucht, Antworten auf diesen delphischen Imperativ zu geben. Erkenne dich selbst, wer bist du? Und da gibt's, wie sollte es anders sein, bei den Philosophen, bei den griechischen Philosophen im Besonderen auch unterschiedliche Antworten. Aber ich sag mal, ein Schlüsselkonzept, was für die griechische Philosophie an dem Punkt von großer Relevanz ist, ist das, was wir Psyche nennen, was gemeinhin mit Seele übersetzt wird. Was man aber am besten versteht, wenn man auf ein Bild zurückgreift, das eben Platon, der diesbezüglich vielleicht zumindest am meisten überlieferte Texte, noch von den anderen ist so vieles verloren gegangen, hinterlassen hat, auf die wir uns fokussieren können. Der Platon vergleicht diese Psyche mit einem Gespann, mit einem Wagen, ja, bestehend aus einem Wagenlenker und zwei Pferden. Der Wagenlenker steht für unseren Intellekt. Das eine Pferd steht für unsere Triebe und Affekte, das andere für unsere Emotionen und Gefühle. Und die Kunst des Lebens besteht nur darin, dieses Gefüge von Lebendigkeit, ja, von diesen unterschiedlichen Energien, die in einem menschlichen Wesen wie ein Gespann zusammengespannt sind, dieses hochenergetisch lebendige System so auszutarieren, so auszubalancieren, so zu harmonisieren, dass die Pferde sich nicht gegenseitig auf die Füße treten, sondern sozusagen gemeinsam ihre, wie man das im Business-Sprech so gerne sagt, ihre PS auf die Straße bringen und die Reise durch die Zeit möglichst reibungslos vonstatten geht. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Also es ist das Bild, dass der Mensch immer ein komplexes Wesen ist, das emotionale, affektive, kognitive Elemente hat und dass das Leben nur dann gelingt, wenn wir diese Komplexität unseres eigenen Seins ja nicht irgendwie gewaltsam domestizieren, sondern so harmonisieren, dass, wenn man so will, das Ganze in sich stimmt, mit sich selbst übereinstimmt. Und das ist eigentlich die große Idee dann auch des griechischen Tugendkonzeptes. Etwas ist genau dann gut, etwas verwirklicht genau dann seine Arete, seine Tugend, wenn es mit sich selbst im Einklang ist. Das ist ein wirklich, wir würden heute sagen, systemisch-holistisches Denken, Das nun auch wiederum für Führung relevant ist, weil es eben bedeutet, dass eine Führungskraft sich nicht dadurch auszeichnet, dass sie möglichst effizient zielstrebig bestimmte KPIs oder von dem auch immer gesetzte Vorgaben erfüllt oder Ziele erreicht, sondern sehr viel mehr, das wäre ein lineares Denken, sondern systemisch denkt und sich immer fragt, wie kann ich dieses komplexe System, denken wir nochmal an das Seelengespann, ja, dieses komplexe System, dieses Mobile, in dem ganz viele unterschiedliche Kräfte aufeinander einwirken, so austarieren, dass es die in ihm schlummernden Potenziale möglichst frei zur Entfaltung bringen kann. Mhm. Und zwar sozusagen ausbalanciert nach innen, genauso wie auch nach außen, weil auch das bedeutet natürlich Führungskompetenz. Da sind wir wieder bei der Aufmerksamkeit zu verstehen, wo ist denn nun eigentlich gerade das Unternehmensgespann, dieses System? Welche Kräfte wirken von außen darauf ein? Ja? Wie muss ich das System so austarieren, dass es mit seiner Umwelt, mit der Natur, mit der Gesellschaft, mit der Politik in Einklang gerät, ja? Um eben die in ihm, ja, wie sagt man das, die in ihm angelegte Potenz, latente Potenz, dass dieses Potenzial wirklich zur Blüte zu bringen. Und das ist am Ende des Tages das, was ein erfolgreiches Unternehmen auszeichnet. Das ist die in ihm schlummernden humanen Potenziale, aber auch natürlich von mir aus monetären Potenziale so zur Entfaltung bringt, dass das Ganze prosperiert und alle davon profitieren.
Ja, es hat mich jetzt, als du es beschrieben hast, dieses im Einklang sein und in einer Harmonie mit sich selbst sofort auf das Thema Zusammenarbeit auch gebracht, weil es ja nicht nur im Inneren und mit uns selbst diese Harmonie und diesen Gleichklang braucht, sondern dann eben auch, ich sag mal, mit Rücksicht auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, wie gehen wir denn miteinander um und wie ist da vielleicht dieses Gespann am besten aufgestellt? Wer tritt wann mal einen Schritt zurück, wer einen Schritt nach vorne, damit wir eben genau das nicht haben, dass wir uns gegenseitig auf die Füße treten, sondern mit Rücksicht auf andere dann eben auch mal Raum machen und dann Gespür dafür entwickeln.
Also Kooperation, Zusammenarbeit, die Kunst der Konversation, sind wir jetzt auch nochmal beim Zuhören, das sind eben nach meinem Dafürhalten die wichtigsten Qualitäten, die in einer Unternehmenskultur wirklich kultiviert werden müssen. Man könnte auch sagen, ich glaube, was Unternehmen heute brauchen, ist eine Art Operating System, ein Betriebssystem, das sehr viel mehr auf Interaktion, Kooperation, Kommunikation, Konversation setzt, als auf lineare Zielverfolgung oder sowas wie Funktionalität und Effizienz. Ich denke, dass Führung, zukunftsfähige Führung vor allem voran die Kunst der Konversation und der Kommunikation voraussetzt. Und das bringt uns halt in gewisser Hinsicht wieder zurück zum Esel, weil eben auch Esel extrem kooperative Tiere sind. Das heißt, sie stellen sich bemerkenswert klare Weise auf ihren menschlichen Begleiter ein und kommunizieren, ohne viel Worte zu machen, ja, mit ihrem menschlichen Begleiter, sodass der gemeinsame Weg, den man zurücklegen möchte, auch auf eine gute und möglichst reibungslose Weise zurückgelegt werden kann.
Ja, ich habe dich in einem anderen Podcast-Gespräch davon sprechen hören, dass die Kunst des Dialogs im Grunde das Master-Tool ist für gute Führung und für ja, Führungskräfte, die das einfach gut machen. Was würdest du sagen, sind wiederum innerhalb dieses Dialoges, innerhalb der Gesprächsführung, diejenigen Qualitäten, die es dafür braucht? Wir hatten das Zuhören schon. Was gehört da noch?
Genau, also das Zuhören steht ganz am Anfang, die Achtsamkeit, das Zuhören. Aber ein gutes Gespräch besteht ja nicht nur darin, dass man die ganze Zeit nur zuhört. Das wäre dann doch irgendwie sehr einseitig, sondern es geht ja auch darum, Antwort geben zu können. Ich liebe dieses Wort Antwort, weil sich daher auch das Wort Verantwortung herleiten lässt. Eben auch eine ganz wichtige Führungsqualität, eben die Fähigkeit, Antwort nicht nur geben zu können, sondern in gewisser Hinsicht sogar Antwort zu sein. Also mit seiner ganzen Person sich als Antwort zu präsentieren. Ich glaube, darin liegt die wirkliche Verantwortung einer Führungskraft. Es geht nicht darum, als Verantwortlicher besondere Machtbefugnisse zu bekommen. Das ist irrelevant. Ja, das ist sozusagen ein flaches Führungsverständnis. Das ist wieder der Löwe, der in der Wüste steht und brüllt. Nein, anspruchsvolle Verantwortung besteht eben darin, dass sie sich dem Anspruch, der von Stakeholdern, Mitarbeitern, Kunden oder wie auch immer an die Führungskraft ergeht, dass sie sozusagen diesem Anspruch dadurch genügt, dass sie ihn verantwortet und darauf die passende Antwort gibt. Also eine verantwortungsvolle, verantwortliche Antwort bleibt immer rückgebunden an den Anspruch, der an einen gestellt wird. Die Löwenführungskraft stellt permanent selber Ansprüche. Ihr müsst das so machen, so machen, so machen. Ich erwarte von euch dies und das und jenes. Ja. Das ist Bullshit, ja.
Ja.
Es funktioniert, wenn man als Führungskraft hinhört, okay, was ist jetzt dran? Was passiert? Welche Signale kommen aus dem System? Welche Signale kommen aus der Umgebung? Wie kann ich darauf verantwortungsvoll antworten? Wie finde ich die passende Antwort, um genau dieses Problem, das sich jetzt stellt, oder dieser Herausforderung zu begegnen? Und zwar demütig. Nicht nach Maßgabe meiner eigenen Karriereambitionen oder was auch immer, sondern nach Maßgabe dessen, worum dieses Unternehmen eigentlich am Start ist, worum es ihm eigentlich geht. Also immer im Dienste des Großen und Ganzen. Das heißt für mich wirklich anspruchsvoll Führungskraft sein. Im doppelten Sinne des Wortes.
Das hat auch, wenn du sagst, Antwort sein, nicht nur Antwort geben, hat das für mich auch sehr viel mit Vorbildfunktion zu tun, zu sagen, ich lebe das vor, was ich mir von anderen wünsche und muss das nicht erzwingen oder immer ständig fordern oder erwarten von anderen, sondern ich bin das selbst und strahle dadurch etwas aus.
Genau, wie der Esel mit seiner ganzen gelassenen, ruhigen, in sich ruhenden Art der Karawane vorangeht und damit zum Vorbild für alle Kamele wird.
Ja.
Du müsste nach meinem Dafürhalten eben auch die fortschrittliche, auch das wieder im doppelten Sinne des Wortes, Führungskraft eben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorangehen und darin vorbildlich sein. Ganz genau. Ja, und wie gesagt, am Ende des Tages ist in einem lebendigen Unternehmen ein jeder und eine jede Führungskraft. Und diejenigen, die halt sozusagen hierarchisch als solche ausgewiesen sind, haben allen voran die Vorbildfunktion.
Ich überlege gerade, ob ich das Wort Demut bisher falsch für mich interpretiert habe oder falsch verstanden habe, weil ich dich so verstehe, dass es um die Frage geht, wie gehe ich mit meinem Wissen um? Nutze ich das für mich selbst oder stelle ich das in den Dienst etwas Größerem, was auch immer das dann ist? Ich habe die Demut auch immer als eine Tugend oder als eine Fähigkeit gesehen, bei der es darum geht, so ein wenig, wie soll ich sagen, bodenständig zu sein, zu sagen, auch im Sinne von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Also mein Wissen ist einfach sehr begrenzt. Das ist so diese demütige, bodenständige Haltung zu sagen, lass mal die Kirche im Dorf, wir sind alles nur Menschen und unser Wissen ist begrenzt.
Absolut. Also ich glaube, das gehört auch mit da rein. Das ist auch eine weitere Facette der Demut. Ich habe in dem Eselsbuch auch das Thema Bodenständigkeit nochmal als ein eigenes Stichwort herausgearbeitet. Weil es für mich nochmal eine eigene Bedeutung hat. Aber das eine greift ja in das andere. All diese Tugenden, 20 insgesamt, die ich in den Büchlein skizziert habe, stehen untereinander in Wechselbeziehung. Das kann auch gar nicht anders sein. Aber in der Tat, Bodenständigkeit, finde ich, ist eben wirklich auch etwas ganz Wichtiges und hat auch mit Demut zu tun. Insofern, als sie uns eben davor bewahrt, abzuheben, Und abheben tut man halt meistens dann, wenn man eben auch die Rückbindung, die Verbindung zu seiner Umwelt, zu seiner Umgebung, zu seinen Mitmenschen verloren hat.
Mhm.
Eine Führungskraft, die ihren Namen verdient, sollte nach meinem Dafürhalten deswegen eben schauen, dass sie wirklich standfest ist, ja? Dass sie gut angebunden, angewurzelt oder fest verwurzelt ist. Gut, das Bild passt jetzt nicht so ganz zur Dynamik der Führung, aber nichtsdestotrotz verwurzelt ist, dass sie auch in den Werten und in dem Geist, um deren Willen sie ihre Arbeit verrichtet, gut beheimatet ist und daraus dann auch ihre Kraft, ihre enorme Ausdauer und Energie zieht, die wir auch wiederum beim Esel als vorbildlich beobachten können.
Ja, es ist ja kein Entweder-Oder, weil du gerade gesagt hast, es passt vielleicht jetzt nicht so ganz zu dieser Dynamik, aber es braucht ja beides. Ich glaube, dass wir gerade in der heutigen Zeit ein bisschen zu oft vielleicht in Entweder-Oder denken. Und das ist ja gerade vielleicht auch dieses ausgewogene, balancierte, nicht in Extremen zu denken, was uns ja dann auch wichtige Fähigkeiten gibt, oder? Also so.
Ja, absolut. Und vielleicht kann man da tatsächlich auch nochmal sagen, es ist wiederum so eines der Missverständnisse, eines, wie ich finde, eben flachen Führungsverständnis ist, dass man glaubt, man müsse immer irgendwie on the move sein, ständig vorangehen. Also diese extreme Agilität und Dynamik, die von Führungskräften oft erwartet wird. Ja, natürlich, es geht darum, voranzugehen, aber das kann man eben auch nur dann gut tun, wenn man gelegentlich auch einfach mal stehen bleibt, ja, sich sammelt, sich sortiert, wieder Boden unter den Füßen gewinnt, weil eben dann kann man sich auch neu verwurzeln und Kraft aus seinen Wurzeln ziehen. Auch dazu vielleicht noch ein Eselsbild. Ich war neulich in Berlin in einer Ausstellung im Neuen Museum. Das war eine ganz kleine Ausstellung. Da ging es um den Esel in der ägyptischen Antike. Das war ein sehr spezielles Thema, aber ich fand es halt irgendwie interessant. Klar, war jetzt ja auch mein Thema. Und da konnte man ein Relief sehen, ein assyrisches Relief, das ich ganz spannend fand, weil dort ein Esel abgebildet ist, der in einem Heerlager steht und um ihn rum sind ganz viele Pferde. Ja, und diese Pferde, das hat der Künstler toll dargestellt, die sind offensichtlich in Bewegung. Die scharren mit den Hufen, das kann man sehen. Während der Esel total cool an seinem Fressnapf steht und einfach da ist. Ja? Und bei der Erklärung stand dann, dass tatsächlich in den antiken Kulturen bei den Reiterheeren immer Esel im Lager positioniert wurden, um die Pferde zu beruhigen. Ja, und vielleicht ist auch das wiederum das, was die gelassene Führungskraft auszeichnet, dass sie sich eben nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, dass sie auch mal stillstehen kann, am Ort bleiben kann, sich sammeln und sortieren kann und dadurch die ganze Aufregung um sie herum ein Stückchen beruhigen kann.
Mhm, spannend. Jetzt, Christoph, wir sind ja jetzt kurz nach der Bundestagswahl und vielleicht mit Blick auf die aktuellen Zeiten, was würdest du sagen von diesen Fähigkeiten? Das sind ja 20 an der Zahl, die du beschrieben hast. Was ist eine Fähigkeit, eine Tugend, eine Qualität, die wir jetzt vielleicht ganz besonders brauchen in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben?
Das ist schwer zu sagen, weil wir brauchen sie alle, wirklich allesamt.
Ja, ja, ja.
Aber ich bleibe nochmal bei der Demut, weil wir uns über die jetzt ja schon verschiedentlich unterhalten haben. Aber ich glaube, die ist im Augenblick ganz besonders wichtig. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, dass sich die Führungsverantwortlichen in der Politik auch einmal klar machen, wo wollen sie eigentlich hin? Was ist eigentlich die Vision? In wessen Geist stehen sie eigentlich? Stehen sie im Geist der Demokratie oder stehen sie im Dienst der Demokratie? Geht es ihnen darum, den Geist der Menschlichkeit, der menschlichen Freiheit, der Lebendigkeit in die Politik einzutragen? Oder sind sie Diener von Lobbyisten, von Milliardären, von persönlichen Interessen und dergleichen mehr? Ich glaube, um auch die Glaubwürdigkeit der Demokratie und das Vertrauen der Menschen in die Demokratie zu festigen und neu zu stärken, was wir müssen, wäre es extrem wichtig, wenn unsere neue Regierung zu erkennen gibt, dass sie nicht um ihrer eigenen persönlichen Interessen willen angetreten ist, sondern sich einem größeren Ganzen verschreibt. Und das muss nach meinem Dafürhalten hier und heute der Geist Europas sein, über den ich auch mein Buch geschrieben habe, weil ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass die Zukunft nicht nur von Deutschland, sondern von Europa und vielleicht sogar der ganzen Welt letzten Endes daran hängt, dass es uns gelingt, in einem vereinten Europa den Geist des europäischen Humanismus neu zur Geltung zu bringen. In der Weise, wie wir wirtschaften, in der Weise, wie wir Politik treiben, in der Weise, wie wir mit Migranten umgehen, in der Weise, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Das wäre mein Wunsch an die neue Bundesregierung und meine Vision für ein prosperierendes Land.
Und dieses Vereinen, von dem du sprichst, hat ja auch sehr viel damit zu tun, Brücken zu bauen im übertragenen Sinne. Und da sind wir dann auch wieder beim Esel. Die Eselsbrücke ist vielleicht so ein Bild, das wir alle zumindest von der Bedeutung her kennen, aber wahrscheinlich nicht vom Ursprung her. Wo kommt es her? Wie kann uns dieses Bild vielleicht nochmal so ein bisschen auch durch diese Zeit tragen?
Ja, da waren wir schon mal, als ich sagte, dass der Esel halt über eine hohe Intuition verfügt und wenn man so will, ein sehr stark ausgeprägtes Sicherheitsgefühl hat. Das heißt, wenn der Esel an einen Bachlauf kommt und er kann den Grund nicht sehen, dann bleibt er stehen, weil er nicht genau weiß, wo es lang geht. Und dann muss halt der Eselstreiber kommen und ihm eine Eselsbrücke bauen. Indem er einfach ein Brett über den Bach legt oder halt irgendwie eine Konstruktion findet, da kommt dieser Begriff her. Mhm. Und vielleicht ist es in der Tat, das ist eigentlich schön, ja, wäre es die Aufgabe von Führungskräften, politischen Führungskräften in Europa, solche Eselsbrücken zwischen den unterschiedlichen europäischen Nationen zu bauen, um das Vertrauen herzustellen, die Bereitschaft der Menschen zu stärken, über diese Brücken zu gehen. Und auf diese Weise zu entdecken, was für eine unglaubliche Schönheit eigentlich gerade in dieser Vielfalt dieses Kontinentes besteht, in der Andersartigkeit, die halt die unterschiedlichen europäischen Nationen auf der einen Seite voneinander unterscheidet, bei denen es aber doch auch ein hohes Maß an Gemeinsamkeit gibt, was wiederum mit den gemeinsamen Wurzeln zu tun hat, von denen wir ja auch schon gesprochen haben, die am Ende des Tages alle in Delphi zusammenlaufen. Mhm. Also von daher, die Eselsbrücken bauen, das wäre für mich ein schönes Bild für die Politiker, wie ich sie mir wünsche.
Ja, schön. Du hast gerade noch, vielleicht können wir damit enden, den Begriff der Schönheit verwendet. Jetzt in dem Fall hast du gesagt, die Schönheit der Vielfalt. Wieso ist die Schönheit in diesem Büchlein mit drin als eine Führungsqualität? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, ich sprach schon davon, dass vielleicht die Meisterschaft der Führung darin besteht, Menschen begeistern zu können. Mhm. Und auch das ist eine der Erkenntnisse, die wir den Griechen verdanken. Begeisterung wächst am ehesten da, wo wir es mit Dingen zu tun haben, mit Kulturereignissen oder was auch immer, die wir schön finden. Ne? Weil in der Schönheit, das ist, wenn man so will, auch wieder ein Stückchen altes platonisches Erbe, der Geist sinnenfällig wird. Und da, wo es gelingt, einer Führungskraft Schönheit zu vermitteln, sei es im Äußeren, zum Beispiel durch die Gestaltung von Arbeitsräumen, sei es im Inneren durch ein harmonisches Miteinander innerhalb der Firma, sei es durch die Sprache, in denen Werte und Visionen vermittelt werden. Überall da, wo das geschieht, besteht eben auch die Möglichkeit oder ist die Voraussetzung dafür gegeben, dass Führungskräfte, die Menschen, mit denen sie es zu tun haben, für den Geist, in dessen Dienst sie stehen, den Spirit des Unternehmens begeistern können. Und wo Begeisterung besteht, da ist einfach das Höchstmaß an Energie, das den Menschen überhaupt nur vertraut ist. Das wissen wir alle. Wenn wir von irgendetwas begeistert sind, dann sind wir bereit, dafür Zeit, Geld, Kraft oder was auch immer zu investieren, ohne groß zu fragen, warum eigentlich, sondern es ist die Begeisterung, die uns gleichsam hinreißt. Die Griechen nannten das übrigens den Eros, diese Form der Begeisterung. Und der Eros, so sagte Platon, bezieht sich immer auf das Schöne. Deshalb bin ich großer Fan von einem Unternehmer wie Brunello Cucinelli, dem italienischen Modezar, der bei jeder Gelegenheit immer ein Wort des römischen Kaisers Hadrian zitiert, der dem Vernehmen nach gesagt hat, ich fühle mich verantwortlich für die Schönheit der Welt. Schönheit als sozusagen eine treibende Kraft auch unternehmerischen Handelns, das finde ich ist etwas, was einem humanistischen humanistischen Wirtschaftsverständnis, wie ich es mir für die Zukunft Europas wünsche, bestens zu Gesichte stehen würde.
Ach ja, und diese Begeisterungsfähigkeit, glaube ich, ist tatsächlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit von Führungskräften, zumal wir ja, und die zitierst du auch an vielerlei Stellen, aktuelle Studien, dass eben Menschen nicht mehr so gerne zur Arbeit oftmals auch gehen und vielleicht auch gar nicht so motiviert sind. Und vielleicht ist die Schönheit ja auch etwas und diese Begeisterungsfähigkeit etwas, das sie dann dazu bewegen kann, dass sie das alles ein bisschen mit mehr Freude machen und mit mehr Motivation am Ende auch.
Das ist es, worum es geht. Also ich glaube tatsächlich, unsere Welt im Ganzen und die Unternehmen im Besonderen leidet unter einem Mangel an Geist. Mhm. Und deswegen auch in einem Mangel an Begeisterung und der aus der Begeisterung erwachsenen Zuversicht, auch dem Unternehmergeist, der halt die Dinge gerne anpackt, nach vorne gehen möchte, kreativ, schöpferisch entwickeln will. Da sind wir doch ein bisschen schlecht aufgestellt gerade. Und ich denke, ja, diese Reflexion auf Führungsqualitäten, auf auch solche begeisterungsstiftenden oder begeisterungsvermittelnden Qualitäten wie Schönheit ist etwas, was sehr viel mehr Aufmerksamkeit in den Chefetagen verdient, was deutlich mehr ist als ein Nice-to-have, was man sich leisten kann, wenn man mal gerade in guten Zeiten ist. Sondern ganz im Gegenteil, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, sollte man sich auf diese energetischen, wie soll man das sagen, Faktoren besinnen. Das kostet irgendwie wenig Geld und hat einen enormen Impact.
Also all diese Botschaften, lieber Christoph, die möchte ich unterstreichen und bestärken und sage an der Stelle, wir haben nur über wenige deiner Qualitäten gesprochen, die in diesem Buch enthalten sind. Nicht weniger, es ist eine absolute Empfehlung und Motivation vielleicht für alle Zuhörenden und Zuschauenden, dieses Buch einmal zu lesen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, mich hat es an sehr viel erinnert, es hat sehr viele Geschichten, sehr viel aus der Philosophie auch wieder hervorgeholt. Und das hat mir nicht nur große Freude gemacht, sondern ich habe auch sehr viel gelernt. Also vielen Dank zum einen für diese spannende Lektüre und auch für dieses wirklich sehr, sehr inspirierende Gespräch.
Ja, danke, liebe Anna. Mir hat es auch große Freude gemacht, in dir eine sozusagen in Delphi initiierte Gesprächspartnerin gefunden zu haben. Und ich sage immer, ein Gespräch ist immer so gut wie die beiden, die es geführt haben. Und von daher bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du ja auch so manchen Gedanken aus mir hast rauskitzeln können.
Wie schön. Herzlichen Dank, Christoph, und alles Gute.
Das wünsche ich dir auch.
Danke.